14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich. Ausgabe März 2020. Daniela Preis im Gespräch mit Roman Hocke zu seinem Alltag als Literaturagent. Teil 1.
Roman Hocke, der Geschäftsführer von AVA International, gibt uns heute die Gelegenheit, ihm ein paar Fragen über seine Arbeit als Literaturagent zu stellen. Zuerst mal vielen Dank dafür und hallo.
Hallo.
Erzählen Sie uns doch ein bisschen was über Ihre Literaturagentur und Ihren Arbeitsalltag.
Also mein Arbeitsalltag besteht aus viel Lesen und viele Gespräche mit Autoren. Unsere Aufgabe ist es ja, Autoren, die sich bei uns melden, zu prüfen, ob sie sich für eine Veröffentlichung eignen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und dann letztendlich einem Verlag zur Veröffentlichung zu vermitteln.
Nun muss ein Autor, der sich für eine Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert oder überhaupt mit einer Literaturagentur, prinzipiell ein Exposé und eine Leseprobe einreichen. Und ich habe gelesen, ich meine im Handbuch von Sandra Ustren, dass Sie eine Leseprobe von 50 Seiten verlangen. Und üblicherweise ist das ja eher weniger. Warum wollen Sie so viel Einblick bekommen?
Ja, weil erstens ist es das so ungefähr auch, was die Verlage sich vorstellen. Und zweitens geht es ja darum, einen richtigen Geschmack zu kriegen über den Erzählton und die Erzählhaltung eines Romans. Also ich versuche nochmal zu erklären, warum ich diese Unterlagen brauche. Einmal interessieren mich die Informationen über den Autor deshalb, weil ich mir ein Bild machen will, wer ist das, der da schreibt? Woher kommt er, dass er schreiben will? Was für eine Art von Geschichten will er denn schreiben? Und warum will er gerade diese Geschichten schreiben? Ich brauche einfach ein Bild der Person, um das dann in eine Korrelation zu stecken zu seinem Manuskript, das er abliefert. Das Zweite, was ich brauche, ist ein Exposé, deswegen, weil ich ganz gerne die Architektur der Geschichte kennenlernen würde. Wie ist sie gebaut? Wie sieht der Anfang aus? Wo sind die Turning Points? Wo ist der Schluss? Einfach ein Einblick in die Dramaturgie einer Geschichte hätte ich ganz gerne. Ja, und als Drittes dann brauche ich das Eigentliche, den Sound, wie man sagt, also den Tonfall, die Erzählhaltung, denn das macht eigentlich sehr stark auch die Qualität mit aus. Es muss ein schönes Gebäude sein, eine schöne Architektur haben, aber es muss auch schön gestaltet sein, es muss gut klingen, es muss einen einfangen. Und bei 20 Seiten, da wäre das, sage ich mal, oft zu kurz, um da ein wirkliches Bild zu kriegen, einen richtigen Eindruck sich zu verschaffen. Weil vielleicht sind in diesen ersten 20 Seiten der Autor nicht wirklich freigeschrieben. Deswegen ist mir lieber ein bisschen mehr, um auch sicher zu gehen, dass ich das richtig erfasse, was da gemeint ist.
Aber das ist dann einfach Ihre persönliche Philosophie, weil ich habe auch gesehen, die meisten sagen doch nur, also die meisten Literaturagenturen, so 20 bis 25 Seiten würden genügen.
Genau, also wenn die anderen denen das reicht, dann sind sie besser als ich. Ich brauche eben ein bisschen mehr Geschmack auf die Zunge.
Ja, was ja auch nicht verkehrt ist. Ich habe mir jetzt im Vorfeld, weil wir ja bei einem Autoren-Podcast sind, die Mühe gemacht, unter Autoren ein bisschen rumzufragen, was sie gerne von ihnen wissen wollen würden. Ausnahmslos kam die Frage, wie weit soll ein Manuskript schon gereift sein, bevor man es ihnen oder einer Agentur anbieten kann?
Es kommt jetzt auch wieder drauf an, weil das kann man auch nicht so einfach beantworten. Wenn das ein Autor ist, der schon Erfahrung hat und einige Publikationen schon geschafft hat, dann sieht es anders aus, als wenn es ein Neuling ist, der sein Manuskript zum ersten Mal uns vorschickt. Also, ich finde, ich möchte gerne von einem Autor, der sich mit einem ersten Roman bei uns präsentiert, würde ich schon gerne das Gesamtmanuskript lesen, um auch wirklich zu sehen, ob das, was er als Absicht oder als Vision im Kopf hat, auch erfolgreich durchführen kann. Denn das ist ja das Eigentliche.
Das heißt, er sollte mit dem ersten Entwurf auf jeden Fall schon durch sein und auch schon die komplette Seitenzahl angeben können, weil die sich ja ändert. Also wenn er jetzt sagt, er schreibt erstmal und schickt ihnen dann was, ohne es aber schon professionell ins Lektorat geschickt zu haben, kann sich ja später durch das Lektorat noch was ändern. Das wäre dann okay.
Ja, ich erkenne ja, ob es ein Lektorat braucht oder nicht. Mir geht es ja um zu sehen, hat er denn ein erzählerisches Talent? Kann er eine Architektur einer Geschichte aufbauen? Hat er einen angenehmen Klang im Erzählen? Das sind die Sachen, die mich interessieren. Ob jetzt die Rechtschreibung perfekt ist oder nicht, ist sicherlich hilfreich beim Lesen, sonst erschwert das Lesen, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Muss ist. Mir ist wichtiger, ich erkenne, sage ich mal, wirklich diese drei wichtigen Punkte an einem Manuskript.
Das heißt, Sie würden auch nicht unbedingt sagen, man müsste sich vorher einen Lektor besorgen und das professionell durcharbeiten zu lassen, um dann die Chancen bei Ihnen zu erhöhen?
Auch hier, sage ich mal, der Lektor wird es vielleicht von 90% auf oder von 85% auf 95% oder auf 99% bringen. Perfektion gibt es ja nicht, das wissen wir, aber er wird das erhöhen, aber es muss ja schon sehr, sehr viel Gutes da sein. Ich sage Ihnen natürlich, wenn ein Manuskript in einem schlimmen Zustand ist und voller Fehlersturz, dann fällt natürlich das Lesen schwer, ist ja ganz klar. Und dann sagt man, ist man vielleicht nicht so positiv dem Ganzen eingestellt, als wenn es gut und sauber daherkommt, gut formatiert ist, dann liest man das auch gerne, dann hat man keinen Widerstand und dann kann man sich so richtig hineinversetzen in die Geschichte selbst. Und darauf kommt es ja an.
Aber bekommen Sie denn keine Zusendungen, also jetzt gerade unverlangt, die vielleicht erst so bei 20%, 30% sind, anstatt schon bei 80, was Sie gerade gesagt hatten?
Also wir machen das so, das erste Mal kommt ja immer das Exposé und die Autorenbiografie zusammen mit einer Manuskriptprobe, wenn möglich mit 50 Seiten. Dann gucken wir uns die alle an und wir haben unser Auswahlsystem und dann sagen wir, okay, diese Manuskripte interessieren uns, die würden wir jetzt gerne vollständig sehen. Mhm. Vor allem, wenn es neue Autoren sind, also Autoren, die noch nicht publiziert haben, dann wollen wir schon das ganze Manuskript haben und sagen, bitte schickt uns das Gesamtmanuskript zur Prüfung zu. Und das einige brauchen dann länger, weil sie offensichtlich noch nicht fertig geschrieben haben. Andere schicken es gleich zu, weil sie es schon fertig geschrieben haben. Also das ist ganz unterschiedlich.
Und unabhängig von der Qualität, vom Schreibhandwerk selbst, welche Kriterien legen Sie auch noch an, um zu entscheiden, ob Sie meinen, das Buchprojekt vertreten zu können oder nicht?
Also wir kriegen sehr viele Anfragen. Wir kriegen vielleicht dann jeden Tag 10 bis 15 Anfragen. Und da ist es mir wichtig, dass es immer etwas ist, sage ich mal, was nicht mich an ein anderes Buch erinnert oder an Geschichten, die ich aus Film und anderen Büchern kenne, sondern etwas Neues ist, etwas Originelles ist. Mir ist es wichtig, dass ich auch da einen Menschen erkenne, der, sage ich mal, mit Herzblut schreibt, dem es um was geht, der mit Leidenschaft diese Geschichte erzählt. Und das hebt ihn eben ab von allem, was sonst Genre-Literatur ist oder, sage ich mal, auch MeToo-Literatur, wo man sagt, ach, das ist ein Thema, das gibt es schon, das möchte ich auch mal durchspielen. Das interessiert uns weniger.
Aber das ist ja beispielsweise jetzt einfach mal willkürlich rausgegriffen. Bei Kriminalromanen hat man doch oft das Gefühl, einer wie der andere.
Ja, aber wenn man genau hinguckt, ist es das eben nicht. Ich sag mal, da ist der eine doch mehr, hat ein sehr einfaches Handlungsschema und auch seine Figuren schaffen es nicht, echte Menschen zu werden, werden nicht richtig lebendig. Oder, sage ich mal, der Plot hat nicht so eine originelle Wendung wie beim anderen. Also da gibt es schon Unterschiede, auch wenn Sie sagen, okay, das Muster ist immer gleich, aber wie man dieses Muster spielt, gibt es doch unterschiedliche Qualitäten.
Das sind dann natürlich Erfahrungswerte, die der Laie jetzt gar nicht so unbedingt merkt, wenn er jetzt einen Krimi liest, würde ich mal sagen.
Ich glaube, das hat was mit der Qualität zu tun. Wenn ich Ihnen einen geben würde, wo ich sagen würde, das ist Schema F, nach Schema F erzählt, und dann einen, der wirklich lebendig geworden ist und wo Sie an den Schicksalen der Figuren teilnehmen, würden Sie das sehr wohl merken.
Können Sie ein Beispiel davon nennen, von den wirklich so gelungenen?
Es gibt also sehr viele sehr gelungen. Ich finde jetzt gerade ist ja eine ganze Reihe von Autoren auch, ich habe jetzt im Kopf von dem Andreas Gruber seinen neuen Roman, der auch sehr stark seine Figuren lebendig macht. Und eigentlich liest man seinen Roman mehr, weil man wissen will, wie das Schicksal der Figuren sich da entwickelt. Und der Fall selber gerät im Laufe des Lesens eher im Hintergrund, als dass er sozusagen der Sinn des Lesens bestimmt.
Orientieren Sie sich denn dann auch bei der Auswahl beispielsweise an Vorgaben, die Sie von den Verlagen bekommen oder an Markttendenzen, vielleicht an aktuellen Bestsellerlisten, um abzuschätzen, was laufen könnte?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir sagen den Autoren, die bei uns zu uns kommen und sich bei uns bewerben, dass es nicht darum geht, jetzt irgend Geschichten zu schreiben, die im Markt eine Chance haben, sondern ich frage erstmal, ist das eine Geschichte, die ihr wirklich schreiben müsst? Ist sie wirklich tief in euer Leben verankert? Kommen da wirklich eure Emotionen und eure Erfahrungen damit richtig rein? Und erst dann hat es eine Chance, gut zu werden. Wenn man zu sehr nach dem Markt guckt, dann macht man sozusagen nur nach Norm Geschichten. Also gerade das ist für die Autoren, die sich bei uns bewerben, ein sehr wichtiges Kriterium, dass ich immer sage, bitte nur, wenn es aus euch herauskommt und sonst nichts. Und ich werde mich hüten, den Autoren irgendwie zu sagen, die Verlage suchen jetzt das oder wünschen sich das, sondern das muss aus dem Autor, aus seinem Innenleben selbst herauskommen.
Abgesehen von den unverlangt eingesandten Manuskripten, welche Möglichkeiten nutzen Sie außerdem, um an, ja, ich sag mal, Klienten zu kommen, an Autoren zu kommen?
Also neben den unverlangten Manuskripten kommen die meisten Autoren über Kontakte und Bekanntschaften unserer Autoren, die ja auf Lesereise sind oder andere Autoren kennenlernen, über unsere Agentur erzählen. Und dann werden die Leute neugierig und oder es kommen Tipps oder Empfehlungen von unseren Autoren. Und es kann auch schon wieder passieren, dass der eine oder andere Verlag auch sagt, geht doch mal dahin, da würdet ihr gut passen.
Ach, dass die Verlage Ihnen die Autoren empfehlen.
Genau.
Das heißt, sobald also der Verlagsvertrag geschlossen ist, sind Sie trotzdem immer noch im Boot?
Ja, da fängt ja die Arbeit ja erstmal richtig an. Also ein Manuskript an einen Verlag zu vermitteln, ist bei uns, sage ich jetzt mal, nicht die große Arbeit, sondern die große Arbeit besteht erst einmal darin, mit dem Autor zusammenzuarbeiten, eine Editionsstrategie zu erarbeiten, zu sagen, wo will er sich denn hinentwickeln, was will er denn selbst? Was für eine Erzählmarke kann man anhand seiner Texte daraus entstehen lassen und eine richtige Markenstrategie zu bauen, damit eine Erzählmarke wird. Also das ist eines unserer Hauptarbeit. Dann natürlich mit dem Autor schauen, dass das Manuskript möglichst optimal wird. Und wenn es diese zwei Kriterien gibt, dann haben wir schon fast den Verlag eigentlich gewonnen. Und dann müssen wir schauen, dass der Verlag seine Arbeit macht, was er zugesagt hat, das Marketing sich einsetzt dafür, dass das alles so läuft. Und natürlich dann schauen wir auch noch, dass wir weitere Rechte, die der Autor hat, wie Filmrechte, Theaterrechte, Auslandsrechte, auch noch dann sozusagen vermitteln können und neue Partner finden, die auch, was weiß ich, Spiele machen oder so, was eben möglich ist.
Ja, es gibt jetzt die Sebastian Fitzek-Spiele zum Beispiel auch. Der ist ja auch bei Ihnen unter Vertrag. Und Sie verhandeln dann einfach mit den Verlagen alles durch, sage ich jetzt mal, was so ansteht.
Ja, wir haben so mit den einzelnen Verlagen eigene Normverträge verhandelt. Und dann verhandeln wir die Konditionen. Wenn der Vertrag dann unterschrieben ist, dann versuchen wir auch, je nach Projekt, wenn es sich eignet oder nicht, auch neue Wege zu gehen oder neue Partner zu finden.
Wie viele von diesen, ich glaube, Sie sagten ungefähr 10 pro Tag, unverlangten Einsendungen können Sie denn tatsächlich dann übernehmen?
Ein sehr kleiner Teil. Also wenn wir sagen, wir haben das Ziel, dass wir sagen, wir wollen so allen Monat einen neuen Autor entdecken, das schaffen wir aber nicht, weil uns der Alltag schon mit unseren vielen Autoren schon sehr in Anspruch nimmt. Aber was wir durchaus schaffen, sage ich mal, es ist alle 2-3 Monate einen Autor sozusagen mit neu in unser Programm aufzunehmen.
Und das heißt dann auch, ihn tatsächlich zu vermitteln oder sind das dann noch mal weniger?
Vermitteln ist natürlich noch mal weniger. Nicht alle Autoren, die wir für veröffentlichungswert finden, schaffen wir natürlich zu vermitteln. Das ist ganz klar. Wir sind sozusagen nicht der einzige Weg zu der Verlagswelt und es hat auch viel Glück zu tun. Ich habe viele Manuskripte, die ich sehr mag, die mir sehr wichtig sind und die ich nicht geschafft habe zu vermitteln. Warum? Weil sie zur falschen Zeit kamen oder der Verlag bereits diesen Programmplatz besetzt hatte. Oder gar nicht suchte, sowas Ähnliches. Mhm. Und dann hatte ich eben keine Möglichkeit. Und manchmal gelingt es mir dann, wenn ich das mit 2 Jahren Geduld nochmal anbringe, dass ich eben doch den richtigen Slot finde, wo ich das hineinstellen kann und dann klappt das plötzlich.
Oder Sie bieten es dann anderweitig an, bei anderen Verlagen.
Ganz klar.
wenn sie jetzt an einem Manuskript nicht interessiert sind, ich gehe jetzt immer von den angehenden Schriftstellern, von den Nachwuchsautoren aus, dann sagen die, dass sie oft ein Ablehnungsschreiben bekommen, mit dem sie eigentlich relativ wenig anfangen können. Würden sie denn, wenn man anbietet, sie dafür zu bezahlen, auch eine begründete Stellungnahme verfassen, damit die Autoren wissen, wie sie sich verbessern könnten?
Da müsste ich eine extra Stelle, ehrlich gesagt, einrichten. Denn wenn Sie sagen, das sind 10 pro Tag, sind das im Monat 300, da reicht wahrscheinlich eine Stelle nicht, um das zu machen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, leider schaffen wir das nicht. Das können wir nicht machen. Ich weiß, ich bedauere das auch, ich würde das sehr, sehr gerne machen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo sich der Aufwand für uns leider nicht lohnt.
Wo kann ich mir das als Autor dann am besten holen?
Ja, da gibt es sehr viele Lektoren zum Beispiel. Und ein Tipp kann ich geben, also was ich auch allen Autoren eigentlich empfehlen kann, dass man sich Testleser aussucht und nicht nur aus der unmittelbaren nächsten Freundschaft oder Familienkreis, sondern auch ein bisschen weiter weg. So eine schöne Mischung von 3 bis 5 Testlesern, vielleicht auch ein Buchhändler dabei, jemand, den man weniger gut kennt, auch einige, die man gut kennt. Von der Familie würde ich sagen, nicht unbedingt, die sind zu nahe, die finden das meiste gut, was man schreibt. Mm. Aber wenn man so 3 bis 5 Testleser hat, dann kann man schon ein schönes, objektives Bild gelingen, ob ein Buch funktioniert oder nicht.
Gibt es denn nach Ihrem Wissen überhaupt eine Literaturagentur hier in Deutschland, die das macht? Ablehnungsschreiben gegen Bezahlung?
Mir ist jetzt keine bekannt, kann ich also nicht sagen. Ich würde nur sagen, das ist natürlich sehr heikel, wie weit man dann irgendwelche vorformulierten Gründe kriegt. Und wie weit man sich tatsächlich intensiv damit beschäftigt hat und diese konkreten Gründe auch tatsächlich formuliert.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.